was machst du so? Meine Antwort ist dann immer ganz einfach, ich verkaufe DNA. Die beste Beschreibung ist eigentlich, wir drucken die DNA.
Warum spricht man jetzt von synthetischer Biologie und warum reichen die Begriffe, die man vorher hatte, nicht mehr?
Synthetisch, weil man auch nicht mehr zwangsläufig ein Gen aus einem anderen Organismus nimmt, sondern sich selbst in diese Gruppe von Genen noch synthetisch so hinbastelt, dass sie eine bestimmte Funktion erfüllt.
Man schreibt oder baut hier Leben letztlich.
Synthetische Biologie macht uns von Geschöpfen zu Schöpfern.
George Church, einer der Pioniere der synthetischen Biologie, der will jetzt zusammen mit einem Start-up das Mammut wiederbeleben, mittels synthetischer Biologie. Was hältst du von sowas?
Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias Hülswit.
Herzlich willkommen zu Neustart. Heute ist zu Gast Alexander Grundmann. Er ist Biologe und Autor spannender und erhellender Wissenschaftstextclips auf LinkedIn. Und ich habe ihn ganz zufällig kennengelernt. Ich dachte zu der Zeit gerade darüber nach, welche Themen ich in den letzten Folgen von Neustart behandeln soll und überlegte, wie es mit synthetischer Biologie wäre. Und da war Alexander. Wir kamen ins Gespräch und es stellte sich heraus, dass er genau der richtige Mann für dieses Thema und diese Folge ist. Lieber Alexander, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die spontane Einladung.
Sehr gerne. Alexander, du bist, wie gesagt, Biologe. Für wen arbeitest du und wie verdienst du dort dein Geld?
Das werde ich ja öfter mal gefragt. Was machst du so? Meine Antwort ist dann immer ganz einfach. Ich verkaufe DNA. Ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Tatsächlich arbeite ich für eine US-Firma, in Deutschland allerdings, die sich Twist nennt und DNA nach Wunschdesign synthetisch herstellt.
Okay, erstens, wie stellst du das her?
Also ich persönlich stelle es nicht her, aber wir stellen das in der Firma auf einer Plattform her und die beste Beschreibung ist eigentlich, wir drucken die DNA. Auch wieder recht erklärungsbedürftig, aber man kann sich das am Ende eigentlich ganz einfach vorstellen, weil jeder hat schon mal einen Tintenstrahldrucker gesehen oder hat vielleicht auch einen zu Hause. Es gibt vier Farben. Die DNA hat vier Buchstaben. Und tatsächlich funktioniert das gar nicht so unähnlich. Es ist ein chemischer Prozess, aber ähnlich.
Also tatsächlich sozusagen kleine Düsen, mit denen dann die Aminosäuren kombiniert werden.
Genau, also die vier Nukleotide der DNA, A, T, G und C, sind sozusagen in dem Sinne dann die Farben und man verlängert die Ketten der DNA nacheinander um jeweils immer einen Buchstaben. Das ist natürlich alles sehr, sehr miniaturisiert und die Plattform ist auch sehr speziell. Aber am Ende ist es tatsächlich in Anführungsstrichen so einfach.
Okay, ihr druckt also Wunschdesign nach den Wünschen eurer Kunden. Wer sind denn eure Kunden so und was machen die mit der DNA? Wozu brauchen die die?
Die DNA wird verwendet für viele Bereiche. Es ist auch nicht so neu, dass man DNA synthetisch herstellen kann. Also das kann man chemisch seit den späten 70ern, 80ern. In der Grundlagenforschung wird das schon lange angewendet, in der Pharmaforschung, Diagnostik. Aber es gibt auch industrielle Prozesse, wo unsere Kunden mit DNA arbeiten, um Chemikalien herzustellen, Nahrungsmittel. Und eine ganz spannende Anwendung ist auch in die Zukunft gerichtet, die digitale Datenspeicherung auf DNA.
Ja, darauf kommen wir ganz zum Schluss nochmal. Das ist ja dein Spezialthema, wahnsinnig spannend. Das heißt, eure Kunden sind in der Grundlagenforschung dann wahrscheinlich natürlich Universitäten und Unternehmen eben.
Genau, Wissenschaftler an Unis, an anderen Forschungsinstituten oder in allen Unternehmen, in denen eben auch geforscht wird, da finden sich Kunden für diese DNA.
Und als Einzelbeispiele könnte man noch nennen, hast du mir ja geschrieben, so Impfstoffentwicklung zum Beispiel, aber auch Enzymherstellung für Waschmittel und Reiniger, fand ich ja auch ganz interessant. Also würde man ja erstmal gar nicht dran denken, dass da synthetische Biologie eine Rolle spielt. Strain Developer, was ist das denn?
Das geht in die Richtung dieser Chemikalienherstellung oder auch Biotechnik im Allgemeinen, also Enzymhersteller zum Beispiel. Enzyme sind ja biologische Moleküle, Proteine. und werden dementsprechend von Organismen hergestellt, Bakterien im Normalfall. Und da gibt es ja Stämme. Also es gibt E. coli-Stämme, die bestimmte Eigenschaften haben und die für so eine Produktion am besten geeignet sind, die dann genau das Protein oder das Enzym für dieses Waschmittel herstellen können, was benötigt wird. Das macht dann ein Strain Developer, der entwickelt diesen Bakterienstamm, der dann perfekt für die Produktion eingesetzt werden kann.
Okay, da haben wir schon mal so einen ersten kleinen Einblick in das, was synthetische Biologie sein kann und machen kann. Bevor wir jetzt tiefer in die Materie einsteigen, wollen wir noch mal die Basics auffrischen für jemanden wie mich, der in Biologie nie so wahnsinnig gut zugehört hat. Wie funktioniert das denn alles nochmal mit der DNA und der RNA und den Proteinen und so weiter, Alex?
Ich meine, wir wissen alle, dass auf der DNA Gene gespeichert sind. Ist vermutlich noch hängen geblieben bei den meisten. Also unser Erbgut, unser Genom, da befindet sich unser Bauplan drauf. Tatsächlich aber bei jedem Organismus auf der Erde. Also das ist ja nicht für uns speziell als Menschen der Fall, sondern für kleinste Bakterien bis zum größten Blauwal oder auch Pflanzen, Archaeen, alles was es gibt, benutzt tatsächlich heutzutage DNA als das Hauptspeichermedium für den Bauplan. Und klassischerweise gibt es dieses ein Gen, ein Protein Dogma, also klassischerweise sagt man, dass ein Gen abgelesen und in mRNA übersetzt wird. mRNA kennt man in letzter Zeit, glaube ich, ganz gut von den mRNA-Impfstoffen. Also diese mRNA steht ja für Messenger-RNA. Das ist sozusagen die abgelesene Information in einem anderen Format. In dem Format nämlich, in dem die zelluläre Maschinerie diese Information lesen kann.
Also die RNA ist sozusagen die liest die DNA aus und gibt das dann an die Zelle weiter und die weiß dann, was sie tun muss.
Die mRNA ist sozusagen eine Transkription der DNA, also sozusagen eine Blaupause nochmal von der Information, der auf der DNA gespeichert ist, mit direkter Anwendung, sodass die Zelle dann ein Protein daraus bauen kann. Und dieses Protein, was die Zelle dann abliest aus der mRNA und aufbaut aus einzelnen Aminosäuren, das kann dann ein Enzym sein, zum Beispiel dieses erwähnte Enzym in einem Waschmittel, was man sich auch zunutze machen kann, was eine chemische Reaktion verrichtet, zum Beispiel Fettsäuren aufzuspalten oder irgendetwas zu verdauen. Oder natürlich lauter regulatorische Proteine, die die Zelle einfach braucht, um auch dieses Ablesen der Gene zu steuern, was ein sehr großer Anteil der Proteine auch macht.
Okay. Und wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn jetzt Bakterien solche Enzyme herstellen? Wie wird das technisch gemacht? Befinden die sich in Schläuchen, in großen oder kleinen Anlagen? Wie sieht das eigentlich aus?
Bakterien und auch andere Mikroorganismen, vor allem Hefe. Ich meine, wir nutzen ja als Menschen einerseits Bakterien schon seit Jahrtausenden, um Lebensmittel wie Sauerkraut zum Beispiel zu fermentieren. Hefen, also Pilze, machen ähnliche Aufgaben. Und das kennen wir natürlich sehr gut von Bier und Brot. Im industriellen Kontext sieht das dann alles ganz anders aus, sehr steril. Da gibt es Fermenter, also große Behälter eigentlich, in denen die Mikroorganismen alles finden, was sie brauchen. Da kann man ganz genau gesteuert Nährstoffe hinzufügen. Und am Ende erntet man dann sozusagen alles, was in diesem Fermenter gewachsen ist. Das ist wie ein großer Bottich, in dem die ganze Reaktion und Fermentation abläuft.
Okay, cool. Da haben wir mal so ein ganz praktisches Bild davon, wie das abläuft. Jetzt, du sagst und schreibst, der genetische Code ist universell und funktioniert quer durch den Stammbaum des Lebens. Ein Gen aus dem Menschen wird in Bakterien auch abgelesen und führt zu einem Protein. Also das macht dann ein Bakterium in einem Menschen sozusagen. Und umgekehrt geht das auch. Und das passiert gerade bei Covid-19. Was passiert da genau?
Genau, also die Informationen auf DNA oder auch eben auf mRNA ist im genetischen Code geschrieben und der ist vereinfacht gesagt universell. Also jedes Lebewesen, das auf dieser Maschinerie basiert, kleine Einschränkungen, Viren, da gibt es eine große Debatte, ob man die als Lebewesen eben ansieht, aber Die Information ist immer die gleiche und die Fähigkeit, die Information in ein Protein zu übersetzen, ist in allen Organismen gegeben. Man sagt doch, das ist horizontaler Gentransfer im Gegensatz zu vertikal. Vertikal ist, ich gebe meine Gene an meine Kinder weiter und ich habe meine Gene von meinen Eltern bekommen. Sozusagen vertikal und horizontal, das basiert nicht auf Generationen, sondern ein Virus zum Beispiel, der eine Information enthält und diese Information in der Zelle platziert, in meiner Zelle, wird genauso funktionieren. Die Zelle wird ihn ablesen können.
Und das passiert bei Covid-19 und dann spielen unsere Zellen verrückt und daran werden wir krank.
Genau. Das Covid-19 ist ja kein menschliches Gen, sondern das ist eben eine DNA-Information extern, die durch unsere zelluläre Maschinerie aber genauso abgelesen wird.
Mhm. Und das ist sozusagen jetzt ein natürlicher, horizontaler Gentransfer. Aber das Ganze geht ja eben auch künstlich. Man kann ja Gene in andere Organismen einsetzen. Wir kommen gleich auch noch mal ganz genau darauf, wie das funktioniert. Aber es gibt davon ja auch schon Beispiele. Es gibt so ein leuchtendes, fluoreszierendes Kaninchen. Das hat der Künstler Eduard Katz um das Jahr 2000 herum präsentiert. Und da wurde einem Kaninchen bzw. der Zelle, aus der es wuchs, das grün fluoreszierende Protein der Qualle Equorea victoria eingebaut. Und dieses Kaninchen hat dann wirklich im Dunkeln grün geleuchtet. Das heißt, rein theoretisch könnte man jedes Gen in jeden Organismus einpflanzen. Die mRNA liest das aus und produziert dann entsprechend. Ist das richtig so?
Ja, genau. Das ist in der Theorie ganz einfach. In der Praxis gibt es dann ein paar Einschränkungen und darauf basiert dann eben auch viel Forschung, viel Optimierung. Wenn man nämlich so ein Projekt hat, wo man eben ein Gen aus einem anderen Organismus wirklich gut auch in einem anderen Organismus dann exprimieren will. Also es soll funktionieren, es soll das Protein herstellen, das man da herstellen möchte, zum Beispiel ein leuchtendes Protein. Dann muss man schon auch ein bisschen arbeiten dafür, dass das auch wirklich gut geht, weil es gibt schon kleine Unterschiede. Aber im Grundgedanken ist das genauso.
Und dieses, dass es auch gut geht, ist wahrscheinlich die Krux, denn sonst würde man ja schon ganz viel davon sehen. Also wenn das so ganz einfach wäre, dann fragt man sich, warum gibt es noch keine Bäume mit Fell oder warum können wir noch keine Photosynthese machen? Warum hat man uns das Gen noch nicht eingesetzt oder ähnliches? Der Teufel steckt wahrscheinlich im Detail und es hat sicherlich auch immer Folgen, wenn man sowas macht, oder? Auch unbeabsichtigte Folgen.
Als Molekularbiologe kann ich das sehr unterschreiben, auch dass der Teufel im Detail steckt. Das lernt, glaube ich, jeder, der in dem Bereich mal im Labor arbeitet. Da kann schon viel auch noch schiefgehen und einfach nicht funktionieren. Das ist eigentlich in 99% der Fälle das, was passiert. Es geht einfach nicht. Und man weiß nicht genau, warum.
Es geht überhaupt nicht, es funktioniert überhaupt nicht. Dieses Bakterium produziert da nicht das, was es soll, oder es stirbt sofort ab oder es wird blau statt grün oder so.
Genau, es sind eben einfach sehr komplexe Systeme, die wir ja nutzen, jetzt im Sinne eines Bakteriums, das für uns Menschen dann ein Protein herstellen soll. Das Bakterium ist ja ein unendlich viel komplexerer Organismus, der ein ganz komplexes Netzwerk an Interaktionen in sich schon beinhaltet. Und ganz so einfach ist es dann manchmal eben tatsächlich nicht, das alles umzufunktionieren und umzudesignen, sodass das uns dient. Nicht dem Bakterium.
Jetzt sind wir, glaube ich, schon ganz nah an der synthetischen Biologie. Was ist das denn genau und was ist überhaupt das Neue daran? Denn Gentechnik gibt es ja schon sehr lange.
Ja, es gibt sicher viele bunte Analogien oder Beispiele, an denen man synthetische Biologie erklären kann. Ich nehme mal ein Autobeispiel, das ist jetzt sehr deutsch. Ich bin überhaupt kein Autofreak, aber ich dachte mir, vielleicht kann man das auch anhand eines Autos erklären. Weißt du, was für Teile nötig sind, damit ein Auto fährt, oder könntest du ein Auto reparieren?
Überhaupt nicht. Also ich weiß, dass es ein Radio braucht, einen Kaffeebecherhalter, aber nein, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich würde es kaputt reparieren, könnte ich es.
Ja, die Situation, denke ich, ist diejenige, in der sich Biologen vor 100 Jahren, vor 50 Jahren und bis heute eigentlich in vielen Bereichen befinden. Wir haben sehr komplexe Systeme und sie funktionieren, Lebewesen.
Aber wir wissen nicht genau, warum.
Genau, warum genau und wie genau und was genau nötig ist, damit das alles abläuft, das ist ja noch Gegenstand der Forschung, die ja auch noch viele hundert Jahre weitergehen wird. Und die klassische biologische Forschung dreht sich eben um diese Fragen, funktioniert denn jetzt das Auto als Ganzes? Was passiert, wenn ich es zum Beispiel mal aus 10 Meter Höhe fallen lasse? Fährt es dann noch? Oder wenn nicht, wieso nicht? Was ist jetzt kaputt? Was führt sozusagen zu diesem Phänotyp? In der Biologie spricht man da von einem Phänotyp, wenn man etwas beobachtet, was interessant ist, was eine Besonderheit darstellt. Zum Beispiel eine Fliege mit roten Augen, die hat dann den Phänotyp, rote Augen zu haben. In unserem Fall mit dem Auto ist der Phänotyp, das ist jetzt ein nicht fahrendes Auto. Und dann versucht man klassischerweise herauszufinden, was genau ist kaputt und warum fährt es nicht. Das ist so ein bisschen der Ansatz Forward Genetics. Man kann das auch mit Fliegen machen. Man mutagenisiert zum Beispiel Fliegen und schaut dann, warum hat die Fliege jetzt nur zwei Beine? Warum hat sie nur noch ein Auge? Warum hat sie? Also dafür gibt es sehr viele Experimente, die da sehr viel herausgefunden haben. Das nennt man Forward Genetics, diesen Ansatz.
Also klassische Genetik oder klassische Gentechnik versucht dann einfach durch Beobachtung und einfache Manipulation so das fertige Ganze zu verstehen, ne?
Und tatsächlich, die Manipulation beschränkt sich eigentlich darauf, irgendetwas kaputt zu machen. Also zu schauen, was für Auffälligkeiten kann es geben, die einen sehr klaren Phänotyp zeigen. Und dann versucht man, sich daran entlang zu hangeln und zu schauen, was verursacht das denn jetzt? Also die Eingriffe sind nicht sehr gezielt. Wie gesagt, Mutagenese ist ein ganz großer Bereich, der da viel eingesetzt wurde und auch immer noch eingesetzt wird. Es ist nicht so, dass das von gestern ist.
Mutagenese heißt Mutationsgenese im Prinzip.
Genau, also radioaktive Behandlung von Zellen kann zum Beispiel den Phänotyp dann hervorbringen, den man interessant findet.
Und dadurch Mutationen provozieren. Das ist ja wirklich random dann, das ist Zufall, ja?
Genau, Und okay. Dann muss man eigentlich nur noch aus all den Mutationen, die da entstanden sind, diejenigen aussuchen, die etwas Interessantes zeigen, denn der Großteil wird sicherlich letal sein. Also da wird man gar nichts sehen, da wird die Zelle dann vermutlich sterben.
Okay, und dann gibt es Reverse Genetics in Abgrenzung von Forward Genetics. Was ist das und was ist der Unterschied?
Ich habe zum Beispiel ein Gen, weiß nicht, was es tut, aber ich lasse es einfach mal weg und schaue, was ist jetzt passiert. Das ist sozusagen der sehr spezifische und gezielte Eingriff. Und dann gehe ich sozusagen den Rückwärtsweg und schaue, was passiert denn dann als Phänotyp? Was passiert mit dem Organismus, wenn ich dieses Gen weggelassen habe?
Das ist dann kein Zufall mehr, das ist ganz gezielt.
Genau. Und seit wir DNA lesen können, gibt es natürlich viele, viele Experimente und viele groß angelegte Projekte, um eben die Funktion von Genen durch Reverse Genetics auch aufzuklären. Denn wie auch schon bei Forward Genetics, Biologen forschen sehr gerne mit der Idee, machen wir es doch erstmal kaputt und schauen, was passiert.
Und an der Stelle kommt dann dieses Tool, wovon man in den letzten Jahren viel gehört hat, dann vermutlich zum Einsatz, das sich CRISPR nennt, stimmt's? Diese Genschere, weil ich damit eben gezielt DNA entweder entfernen kann oder auch DNA von woanders einsetzen kann.
Also CRISPR war ja in aller Munde und ist es auch immer noch, weil es genau diesen sehr spezifischen Eingriff enorm erleichtert und ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Es wird ja oft eine Genschere genannt und tatsächlich ist das sogar noch untertrieben. Eigentlich ist das eine selbstschneidende Schere, sozusagen. Ich weiß nicht, ob du gut basteln kannst. Also wenn ich mit einer Schere an Papier herangehe, dann sieht das am Ende recht unschön aus. Aber wenn man sich dann vorstellt, die Schere schneidet automatisch, das ist schon ein großer Vorteil. Und gerade bei so Eingriffen ins Genom ist das natürlich ein Riesenvorteil.
Okay, wir machen vielleicht mal eine extra Serie zu CRISPR. Ich glaube, das gibt das her. Das können wir jetzt nicht weiter verfolgen. Das würde zu weit führen, denn wir wollen ja noch zur synthetischen Biologie. Aber du hast das sehr schön mir geschrieben. Als Bild kann man sich vorstellen, CRISPR ist sozusagen, man hat bisher nur Faustkeile und jetzt hat man auf einmal eine schöne, scharfe Schere in der Hand.
Genau, es ist ein Tool, aber es ist ein wirklich tolles Tool.
Jetzt aber synthetische Biologie, das ist irgendwie nochmal was anderes. Da kommen andere Sachen nochmal zusammen. Was heißt das genau? Warum spricht man jetzt von synthetischer Biologie und warum reichen die Begriffe, die man vorher hatte, nicht mehr?
Da gibt es sicherlich auch Debatten, wann man sagt, etwas ist jetzt synthetische Biologie. Es klingt natürlich immer sehr cool, wenn man etwas als synthetische Biologie jetzt bezeichnet. Und es gibt viele Projekte und Gruppen, die in synthetischer Biologie sich betätigen. Am Ende ist es, würde ich sagen, eine Erweiterung des Kontextes der Gentechnik. Also wir waren ja bei Reverse Genetics, dass man gezielt etwas kaputt macht und schaut, was passiert. Gentechnik, du hast es mit den Kaninchen angesprochen. Man kann auch ein Gen natürlich aus einem anderen Organismus mal nehmen und hinzufügen.
Das ist noch Gentechnik, würdest du sagen?
Das ist noch
Kaninchen Gentechnik. Ist noch Gentechnik.
Genau, das ist auch etwas, was seit Jahrzehnten gemacht wird. Beispielsweise die Insulinproduktion ist auf so etwas basiert, weil Insulin vorher aus tatsächlich lebenden Organismen gewonnen werden musste, die ein Organ hatten, wo dieses Insulin drinnen war. Ich glaube, hauptsächlich Rinder. Und das ist natürlich ein gewisses Problem und es ist sehr teuer und es ist keine schöne Industrie. Und da wird zum Beispiel dann oder wurde schon vor Jahrzehnten das Gen, was dieses Insulin herstellt, eingesetzt in ein Bakterium, sodass man biotechnologisch dieses Protein herstellen kann. Das ist aber eben eine Sache, die man auch Gentechnik nennen würde. Das ist eine Übertragung von einem Gen in einen anderen Organismus.
Das heißt, synthetische Biologie wäre eher, ich stelle mir mal jetzt vielerlei Komponenten zusammen und schreibe sie, so wie ihr zum Beispiel, wie deine Firma das macht. Ich drucke eine DNA oder ein ganzes Genom. Das wäre dann synthetische Biologie, wo ich praktisch ein ganzes System neu schreibe, baue.
Deswegen synthetisch, weil man auch nicht mehr zwangsläufig ein Gen aus einem anderen Organismus nimmt, sondern sich selbst dieses Gen oder diese Gruppe von Genen noch synthetisch so hinbastelt, dass sie eine bestimmte Funktion erfüllt. Am Beispiel des Autos können wir eine Funktion zum Beispiel hinzufügen, dass das Auto fliegen oder schwimmen kann. Oder können wir es von Grund auf neu designen und alle Komponenten austauschen und mal etwas ganz anderes bauen? Oder können wir auch mit einem der Systeme im Auto alleine etwas Sinnvolles anfangen? Wenn wir nur den Motor nehmen, können wir damit irgendetwas anderes Sinnvolles anfangen und den gesamten Rest einfach weglassen. Und auf die Biologie bezogen ist das sozusagen dann synthetische Biologie, wenn man nicht mehr einzelne Gene oder einzelne wenige Gene verändert oder neu in den Organismus einbringt, sondern eigentlich Gruppen, funktionelle Gruppen.
Okay, das klingt schon ein bisschen krass. Also man schreibt oder baut hier Leben letztlich.
Ja, genau. Also wir sind ja am Ende eben keine Autos, sondern wir sind Lebewesen. Und in einer Netflix-Serie, die vor einiger Zeit mal lief, Biohackers, da sagte eine der Hauptpersonen den Satz, synthetische Biologie macht uns von Geschöpfen zu Schöpfern. Und das ist eigentlich tatsächlich so.
Okay, da brauchen wir nochmal eine extra Podcast-Folge dazu, was das ethisch und philosophisch und menschheitsgeschichtlich, geistesgeschichtlich eigentlich alles bedeutet. Das ist ein unglaublicher Schritt eigentlich, wenn man sich das klar macht. Aber wir wollen trotzdem mal heute bei der technischen Seite bleiben. Was wären denn Real-Life-Anwendungen, die es auch vielleicht tatsächlich schon gibt?
Einerseits gibt es natürlich viele Forschungsprojekte, die sich damit beschäftigen, wie man Energieumwandlungen durch synthetische Biologie effizienter und auch ganz neu quasi definieren kann. Also wir kennen, dass organische Abfälle zu Biogas zum Beispiel vergoren werden und dass das Energie dann natürlich freisetzt, wenn man dieses Biogas wiederum verbrennt. Aber es gibt noch viele, viele weitere Forschungsbereiche, wo man zum Beispiel Algen wachsen lässt, die Photosynthese nutzt und dann in großen Anlagen Algen wachsen lässt.
Ja.
Und da dann wieder zum Beispiel auch synthetisch veränderte Algen wachsen lässt, die einen sehr hohen Fettgehalt haben. Daraus kann man Biodiesel herstellen. Oder man nimmt Algen, verändert sie und optimiert sie so, dass sie Alkohol herstellen, Ethanol, den man dann dem Kraftstoff beimischen kann. Medizinische Wirkstoffe sind ein ganz erster und auch ganz wichtiger Anwendungsbereich natürlich. Da wird sehr, sehr viel geforscht.
Das hast du am Beispiel Insulin schon erklärt, aber das ist wahrscheinlich ein Riesenmarkt, vermute ich mal.
Antikörper sind zum Beispiel eines dieser Produkte, die synthetisch eigentlich hergestellt werden, wofür auch wieder synthetische DNA verwendet wird. Weil ein Antikörper ist am Ende eben ein Protein und der hat eine DNA-Sequenz. Und wenn man die verändert und optimiert, dann bindet der Antikörper auf einmal das Coronavirus.
Okay, spannend. Es gibt auch noch einen ganz anderen, ganz verrückten Anwendungsbereich. George Church, einer der Pioniere der Gentechnik und der synthetischen Biologie, der lehrt an der Harvard-Uni. Der will jetzt zusammen mit einem Start-up das Mammut wiederbeleben, mittels synthetischer Biologie. Was hältst du von sowas?
Das ist sicherlich eine sehr interessante akademische Fingerübung, nenne ich es mal. Also es ist so, was ist die endgültige Anwendung, wenn wir einen Mammut haben? Außer, dass es ziemlich cool ist, wieder einen Mammut zu haben.
Re-Extinction nennen die das. Also sozusagen die Rückausrottung, die Wiedereinrottung. Ich weiß nicht, wie man das übersetzen würde. Re-Extinction.
Ja, eigentlich das Zurückholen von ausgestorbenen Tieren. Es ist natürlich auf den ersten Blick es klingt cool als Idee. Und man wird sicherlich sehr viel dabei lernen. Also das will ich auf keinen Fall abschreiben, dass man da sehr, sehr viel dran forschen und sehr, sehr viel Erkenntnisse dran gewinnen kann. Ob das tatsächlich eine sehr praktische Anwendung über unser Interesse hinaus hat und über unsere Faszination, dass es jetzt wieder einen Mammut gibt, ist so die Frage, wenn man sich anschaut, wie wir mit unseren momentanen Ökosystemen umgehen und wie viele Spezies wir eigentlich bewusst ausrotten.
Also seine Argumentation ist ja, dass dieses Tier, das in Permafrost-Gegenden leben kann und dort Vegetation vertilgt, dafür sorgt, dass der Permafrostboden nicht so schnell auftaut als riesiger CO2- und Methanspeicher, weil durch das Vertilgen der Pflanzen in diesen Gegenden dann nicht so viel Wärme aufgenommen wird. Ja, also ich glaube, Sie haben dann ganz so einen Link gefunden, wie Sie das als Umweltmaßnahme vermarkten können gerade. Wie viel da dran ist, kann man auf den ersten Blick schwer beurteilen, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein interessantes und auch ein Projekt, was man sicherlich für viele, viele weitere Anwendungen dann noch verwenden kann. Ein anderes Projekt möchte ich noch kurz erwähnen, einfach weil ich selber ein bisschen Berührungspunkte dazu hatte. Das ist eines der Projekte, würde ich sagen, was noch unter Gentechnik fällt und auch in den Bereich Lebensmittel fällt. Das ist das Golden Rice Projekt, unter anderem mitfinanziert von der Bill & Melinda Gates Foundation, was schon seit über 20 Jahren läuft. Und das Ziel hatte, aus Reis, der ja das Hauptnahrungsmittel in vielen Ländern und auch in vielen armen Ländern ist, diesen Reis zu verbessern mit einem Vitamin, nämlich Vitamin A. Weil weißer Reis ja praktisch keine Vitamine mehr enthält und es ein riesiges Problem ist, dass in armen Ländern auch fast nur Reis gegessen wird, weil alles andere dann eben auch zu teuer oder zu nicht verfügbar ist. Und da war es eben das Projekt, synthetisch ein Gen eben aus mehreren Organismen tatsächlich Gene zu nehmen, in den Reis einzubringen und in das Reisgenom zu integrieren. Das ist tatsächlich ein ganzer Pathway, nennt man das. Also eine Kette von Enzymen, mehrere Enzyme zusammen, die dann am Ende ein Produkt herstellen. Und das ist Vitamin A. Und am Ende wird der Reis dann gelb und wird deswegen Golden Rice genannt. Und ist tatsächlich inzwischen auch in den Philippinen, soweit ich weiß, zugelassen.
In einem Land. Ja, man würde dem Projekt wünschen, weil es so wichtig ist, dass es schnell auf der ganzen Welt zum Einsatz kommt. Aber das hat irgendwie geklemmt in den letzten 20 Jahren eben.
Das hat sehr viel Gegenwind gehabt aus verschiedenen Ecken. Und wie du sagst, es wäre eigentlich schön gewesen, das schnell den Leuten zur Verfügung zu stellen, die es am meisten gebraucht hätten.
Es gibt noch ein Anwendungsgebiet, über das du auf LinkedIn eben ganz spannend schreibst. Du schreibst, dass es eine immer weiter wachsende Flut von Daten gibt, die zu unwichtig ist, um sie ständig präsent zu haben, aber zu wichtig, um sie zu löschen. Und die Frage ist, was macht man damit?
Wir generieren ja als Gesellschaft und vor allem auch als Online-Gesellschaft unglaubliche Mengen an Daten täglich. Das kann man auf verschiedene Weisen ausrechnen, was jeder von uns an Daten generiert, die auf sämtlichen Servern liegen, auf denen wir irgendwo angemeldet sind oder an die unser Mobiltelefon ununterbrochen Daten übermittelt. Aber es gibt ja auch riesige Archive von Daten, Dokumenten, die aufbewahrt werden müssen, aufbewahrt werden sollen, die man eventuell mal wieder lesen will, aber zum allergrößten Teil eben nicht mehr. Und dieser Anteil an Daten, der wächst enorm. Also mehr als exponentiell.
Ja, und wo speichert man das? Denn alle Medien, die wir so herkömmlich kennen, die verlieren ja irgendwann, entweder sie zerfallen, ja, lösen sich auf als Speichermedium, oder man kann sie später nicht mehr lesen, weil die Lesegeräte fehlen und man kann sie nicht mehr, oder man muss sie ständig übertragen von einem Medium in das neuere Medium. Also da gibt es viele Probleme. Und du hast eine ganz andere Idee.
Tatsächlich gibt es ein sehr altes Speichermedium, was auch sehr stabil ist, nämlich DNA. Das ist sozusagen der Zirkelschluss zum Mammut. Warum kann man einen Mammut wieder beleben oder ein Projekt ins Leben rufen, um das Mammut zurückzuholen? Eben weil große Teile des Genoms, also der DNA, über Jahrzehntausende bis Jahrhunderttausende, wenn nicht Millionen, im Permafrost überlebt haben. Und das sind ja nicht mal optimale Bedingungen. Also es gibt DNA, die noch wesentlich älter ist, die man immer noch lesen kann. Das heißt, am Ende ist ja DNA auch ein Speichermedium, nur dass es statt Nullen und Einsen, wie wir gewohnt sind von unserer digitalen Welt, eben in A, T, G und C speichert, was man dann umschreiben kann. Und da wir ja DNA synthetisch herstellen können und sie heutzutage auch in sehr großer Menge synthetisch herstellen können, können wir digitale Daten in DNA umschreiben und diese DNA dann wirklich herstellen. Und da gibt es einige Pilotprojekte, einige Proof-of-Principle-Projekte quasi, wo man Musik auf DNA gespeichert hat, ein Video, tatsächlich auch eine ganze Netflix-Folge, und die hat man dann eben auf DNA gespeichert und die sind jetzt sehr stabil vorhanden und auch sehr redundant vorhanden bis in alle Ewigkeit, in Anführungsstrichen.
Aber ganz blöde Frage, wie liest man das denn wieder aus?
Glücklicherweise haben wir ja Technik, die DNA lesen kann. Da profitieren wir ganz stark davon, dass es natürlich ein großes Interesse gibt, unsere eigene DNA zu lesen. Das menschliche Genom haben wir mit großem Eifer entschlüsselt. Und wenn man entschlüsselt sagt, dann meint man eigentlich, man hat es gelesen in der Biologie. Also wir haben den Code in den 4 Buchstaben auf Papier oder auf eine Datei gebracht. Und da gibt es große Fortschritte dann in den letzten Jahrzehnten, die gemacht wurden, sodass man DNA heutzutage sehr schnell und mit enorm fallenden Kosten lesen kann. Die Kosten, um DNA zu lesen, fallen tatsächlich mit einem Vielfachen des Faktors, der Moore's Law eigentlich vorgibt.
Und du schreibst auch, es ist ein extrem effizientes Speichermedium, es braucht nicht viel Platz. Also man könnte, sagst du, das ganze Internet in einer Schuhschachtel voll DNA speichern.
Ja, dieser Vergleich wurde schon vor zwei, drei Jahren gemacht. Das Internet ist inzwischen wieder stark gewachsen. Vielleicht brauchen wir eine etwas größere Schuhschachtel. Aber der Witz ist, es ist wirklich so effizient oder so dicht. Die DNA in unseren Zellen alleine beinhaltet schon mehrere Gigabyte in jeder Zelle, wenn man es in sozusagen in digitale Dimensionen übersetzt. Ein einzelner Mensch hat eine unglaubliche Datenmenge. Natürlich ist es immer wieder das gleiche Genom. Also es ist sehr, sehr redundant. Es sind ja nicht verschiedene Gendaten in jeder Zelle. Also das Genom ist ja immer das gleiche. Aber die Dichte von DNA ist immens, weil sie eben ein sehr kleines Molekül ist, ein Polymer im Grunde, was sehr, sehr eng gepackt vorliegt. Und deswegen kann man, überspitzt gesagt, das ganze Internet in einer Schuhschachtel heutzutage speichern.
Verrückt.
Und DNA werden wir immer lesen können, weil solange wir Menschen sind, basieren wir auf DNA. Und solange werden wir auch ein Interesse daran haben, unsere DNA auch immer wieder mal zu lesen, alleine aus medizinischen Gründen.
Okay, wir kommen langsam zum Abschluss. Was bedeutet denn die Möglichkeit der synthetischen Biologie für die Zukunft?
Ich denke, das ist eins der Felder, die die Zukunft extrem stark beeinflussen kann und auch unser Verständnis von uns selbst jetzt schon ankratzt. Also du hast es vorhin erwähnt, diese Tatsache, dass die synthetische Biologie uns erlaubt, zu Schöpfern unserer selbst zu werden oder zu Schöpfern von weiteren Lebewesen, die so überhaupt nicht konzipiert waren. Das ist schon ein enormer Einfluss, den das haben kann und den wir jetzt vermutlich auch noch gar nicht sehen. Also Yuval Noah Harari schreibt zum Beispiel auch sehr viel darüber, dass die Verbindung von dieser synthetischen Biologie und der Biotechnologie mit der AI und der Informationstechnologie noch gruseliger eigentlich ist oder noch fantastischer.
Und
kann ja immer in beide Richtungen gehen.
Und uns zum Homo Deus macht, wie er das nennt, der göttliche Mensch,
genau,
der selber zum Schöpfer wird. Aber wenn wir nochmal auf ganz konkrete Anwendungsgebiete schauen, in der näheren Zukunft, bei der Lebensmittelproduktion, auch bei einer nachhaltigeren Ökonomie, nachhaltigeren Produktionsprozessen, siehst du da viel Potenzial in der synthetischen Biologie?
Auf jeden Fall, da ist enorm viel Potenzial, wenn die Akzeptanz auch weiterhin zunimmt. Die Bioökonomie, nur um das kurz zu vielleicht anzureißen, ist ein ganz faszinierender Weg eigentlich, wie wir aus dieser fossilen, real momentan existierenden Wirtschaft langsam herauskommen. Also aus der Petroökonomie, wo wir fossile Brennstoffe brauchen, um nicht nur Energie zu gewinnen, sondern auch um Plastik herzustellen, um ganz viele Materialien herzustellen. Und die Bioökonomie hat die Bioeconomy hat quasi das Thema, all diese Prozesse umzubauen oder eine Alternative bereitzustellen, in der nicht Erdöl das Ausgangsprodukt ist, sondern an sich schon biologisches Material oder einfache Rohstoffe, die in der Natur vorhanden sind und daraus dann eben mit den richtigen Organismen, Mikroorganismen vor allem, ganz gezielt Produkte herzustellen. Also Plastik kann man schon herstellen aus synthetischen Bakterienstämmen oder ganz gezielt Materialien, die für den Bau interessant sind oder auch Lebensmittel, eben kultiviertes Fleisch hatten wir kurz angesprochen. Da gibt es immer noch, denke ich, viele Entwicklungen, die es geben wird. Synthetische Milch ist momentan ein Thema, sehr stark expandiert auf der Welt. Da gibt es viele Startups, die versuchen, mit synthetischer Biologie eine Alternative zur Milchwirtschaft aufzubauen.
Das heißt, wir werden in Zukunft nicht nur die Hafermilch und die Mandelmilch und die Sojamilch im Regal im Supermarkt sehen, sondern auch die Synthetic Milk oder wie immer sie heißen.
Und tatsächlich im Gegensatz zu Hafer- oder Sojamilch würde sich diese Milch nicht unterscheiden von echter Milch. Das basiert einfach darauf, dass Milch am Ende aus 6 Proteinen ungefähr besteht, in allergrößten, also ganz grob gesehen. Es gibt natürlich viele Mikronährstoffe, Fett und Spurenelemente, die da drin sind. Aber der Proteinanteil zum Beispiel besteht eigentlich nur aus 6 Proteinen. Und wie wir ja schon mehrfach darüber gesprochen haben, Proteine kann man biotechnisch herstellen und danach eigentlich nur noch kombinieren mit den restlichen Rohstoffen. Und dann hat man eine Milch, die sich nicht unterscheidet von klassisch hergestellter Kuhmilch, aber die ohne Kühe, ohne industrielle Tierhaltung und ohne enorme Futter- und Wassermengen auskommt.
Also man würde erstens viel Leid reduzieren, tierisches Leid, und man würde auch den ökologischen Fußabdruck von großen Viehherden sozusagen ausschalten. Man darf, glaube ich, nie auf die technische Silver Bullet hoffen, die uns alle Probleme im Klimawandel löst, plötzlich auf magische Weise. Aber ich glaube, das ist hier eine Technologie, bei der man doch ein bisschen hoffen darf, dass sie uns helfen wird. Ich möchte mit dir mal noch einen ganz kleinen Ausflug in die Science Fiction machen. Wir haben in Folge 20 von Neustart unter anderem darüber gesprochen, Dr. Daniel Bämmerer und ich, dass Menschen, die einen Planeten besiedeln wollen, abgesehen vom Mars, also der nächste besiedelbare Planet wäre 3-4 Lichtjahre entfernt, glaube ich. Und da man nicht Lichtgeschwindigkeit reisen kann, müsste man viele tausende Jahre in einem Raumschiff dorthin unterwegs sein. Das nennt man ein Generationenraumschiff, das man da besiedeln müsste. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie produziert man dort Lebensmittel? Wie produziert man Materialien, Ersatzmaterialien? Wie produziert man Medikamente, was dort ja alles gebraucht würde? Und da würde synthetische Biologie sicherlich eine Rolle spielen.
In so einem Szenario müsste man ja die Stoffkreisläufe wirklich zirkulär gestalten. Also man hat ja nicht die Möglichkeit, dann neue Rohstoffe mit wieder an Bord zu bekommen oder Abfallstoffe zu entsorgen. Man müsste eigentlich alles in einem Kreislauf organisieren. Und am Ende sind Organismen, die Enzyme auch beinhalten und herstellen, so etwas wie kleine zelluläre Fabriken, die das bewerkstelligen können. Zum Beispiel könnte man sagen, eigentlich Enzyme verwandeln irgendwas in alles Mögliche. Man braucht eigentlich immer nur das richtige Enzym und die richtige Abfolge von Reaktionen, die diese Enzyme durchführen, bis man das Produkt hat, was man eigentlich wieder haben möchte.
Und das kann man auf der Erde machen und in einem Raumschiff. Wir wollen als sächsischer Podcast natürlich auch noch mal kurz in unser Bundesland schauen. Was passiert denn in Sachen synthetischer Biologie in Sachsen? Wer sind eure Kunden hier und was machen die?
Es gibt zum Beispiel eine Firma, die kundenspezifisch Enzyme für den industriellen Einsatz herstellt. Also wirklich ganz genau diese Anwendungen, über die wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben. Man benötigt Enzyme eben für verschiedene Produkte, für verschiedene Reaktionen. Und man kann sehr viel optimieren. Und das wird auch als Service für die Industrie natürlich angeboten. Andererseits gibt es auch einen Cluster Bioeconomy tatsächlich, in dem Sachsen zusammen mit Sachsen-Anhalt an einer biobasierten Zukunft arbeitet. Das fällt dann in diese Schiene Bioeconomy, um zu schauen, welche Prozesse kann man umstellen? Wo kann man zum Beispiel organische Abfälle nicht nur einfach zur Energiegewinnung durch Biogas nutzen, sondern eben als Ausgangsmaterial für das, was man auch Precision Fermentation nennt, also den Einsatz von Mikroben, von Mikroorganismen, die synthetisch verändert wurden, um aus einem bestimmten Ausgangsmaterial oder auch aus einem ganz wilden Mix aus Ausgangsmaterialien hochwertige chemische Endprodukte herzustellen.
Da wachsen dann auf der Grundlage von Informationstechnologien auch Biologie und Chemie zusammen.
Auf jeden Fall gibt es natürlich große Überschneidungen zwischen Biologie und Chemie. Am Ende sind die Prozesse, die in Zellen ablaufen, ja alle chemisch. Es hat auch eine physikalische Komponente. In dem Sinne hängen diese Wissenschaften ja auch alle zusammen. Aber es ist auf jeden Fall ein größerer Anteil an biologischen Prozessen zu erwarten, der in der Chemieindustrie auch Fuß fassen wird.
Alex, das war alles wahnsinnig spannend. Ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden uns weiter darüber unterhalten. Aber ich glaube, das reicht erstmal als Impuls. Ich stelle, wenn der Clip auf YouTube ist, noch ein paar Links unten rein, wo sich jeder Hörer, jede Hörerin selber noch ein bisschen weiter informieren kann. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was die synthetische Biologie uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch alles bringen wird. Alex, ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir weiter viel Erfolg beim Verkaufen von DNA für gute Zwecke.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
Sie hörten Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen. Dieser Podcast wird gefördert von der Kampagne So geht Sächsisch des Freistaates Sachsen. Mein Name ist Tobias Hülswit. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und wir hören uns in der Zukunft.